Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören die Episode 172.
Und im Studio begrüßen Sie auch an diesem wunderbaren Montag Michael Gebert und natürlich mein Co-Host Oliver Schwarz.
Und diese Sendung entsteht wieder in Zusammenarbeit mit dem KI-Expertenforum, Ihrem Online-Magazin rund um alle Aspekte der künstlichen Intelligenz. Immer aktuell unter www.ki-expertenforum.de.
Ja, denn heute haben wir wieder ein KI-Thema bei Turtle Zone Tiny Talks und gerne erinnern wir auch in diesem Zusammenhang an unser neues Buch KI ist Chefsache, das derzeit den Buchhandel erobert, aber auch überall wirklich gefragt ist und auf das wir auch in der letzten Episode 171 aufmerksam gemacht haben und diese Episode ganzheitlich diesem neuen Buch gewidmet haben.
Alle Infos dazu gibt es auch unter www.ki-businessbuch.de.
So ist es. Also auf in den Ring und direkt rein in unsere heutige Sendung.
Mit voller Energie, Michael.
Ja, unbedingt. Dir scheint es ja nach deiner Buchmesse in Frankfurt und den Tagen auch vor Ort auch wieder besser zu gehen. Denn den grippalen Infekt, den du dir da wahrscheinlich auch geholt hast, sieht man dir nicht mehr so deutlich an. Du strahlst eher wie ein Atomkraftwerk.
Jetzt vermischen wir hier die harten Fakten, nämlich die Grippesymptome, die ich die letzten Tage eisern bekämpft habe, mit dem berühmten Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung unseres heutigen Themas. Aber danke der Nachfrage, es geht wieder besser, nur die Stimme klingt noch ein wenig verstrahlt. Aber wo du Atomkraftwerke erwähnst, Michael, die erleben ja, oh Wunder, schon wieder ihren zweiten oder gar dritten Frühling.
Ja, der Frühling hört da gar nicht auf, zumindest in den USA, wenn man sich da mal die Nachrichten anschaut, ist die Atomkraft wieder im Mittelpunkt des Begehrens. Auf jeden Fall, wenn es darum geht, den großen Energiebedarf rund um künstliche Intelligenz, Rechenzentrum von Google, Microsoft und Amazon und die ganzen anderen zu bewältigen, denn der Bedarf dort ist riesig. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, denn viele können sich gar nicht vorstellen, welche Kosten entstehen und welchen Hunger denn diese KI hat, dann auch in dem Fall zu funktionieren, sich weiterzuentwickeln und die ganzen Language Models auch dann hintendran wirklich auch ja so in Schuss zu halten, dass sie auch immer sofort ausspucken, was wir uns so vorstellen. Also wir haben ja immer nur dieses Eingabeinterface vor uns und freuen uns über neue Tools und Entwicklungen, aber da ist anscheinend deutlich mehr Energie nötig, als man sich so vorstellen kann.
Spannendes Thema, ein riesiger Energiehunger, gleich nach unseren Sponsorenhinweisen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de.
Sie hören die Episode 172 der Turtle Zone Tiny Talks, heute wieder mit einem KI-Thema in Zusammenarbeit mit dem KI-Expertenforum.
Ja, und es geht wirklich um ein spannendes Thema, denn heute sprechen wir über die Hintergründe der Newsmeldungen, die da auch mannigfaltig da auf unserem Ticker immer wieder hineingekommen sind, dass denn die großen Rechenzentrenbetreiber rund um Google, Microsoft und Amazon ein regelrechtes Wettrennen eröffnet haben, um neue Atomstromkapazitäten zu liefern. Und wir hier in Deutschland haben uns ja vor Jahren für den Ausstieg, den Rücktritt vom Ausstieg und dann wieder für den Rücktritt vom Ausstieg entschieden. Kurzum, Atomkraft galt als problembehaftet und vor allem wegen der Entsorgung. Und Ideen zu neueren, kleineren Mini-AKWs quasi kamen irgendwie nicht voran und passten auch nicht in den Zeitgeist und auch nicht an das Konzept der großen Stromkonzerne und Betreiber, die wir hier in unserer Infrastruktur haben. Also, was wissen wir denn über die Pläne der US-Giganten aktuell und was hat dann wirklich jetzt auch künstliche Intelligenz direkt damit zu tun?
Die KI, die sprengt den Energiebedarf gleich aus mehreren Gründen. Zum einen ist das Training der KI-Sprachmodelle ein sehr energiefressendes Unterfangen, aber auch das Abarbeiten der Aufgaben ist deutlich energiehungriger als zum Beispiel eine klassische Suchmaschinenabfrage. Nicht zuletzt, weil für die KI-Rechenzentren vor allem GPUs, also Grafikprozessoren und TPUs zum Einsatz kommen. Die benötigen jeweils viel mehr Strom als herkömmliche Serverprozessoren. Und die benötigte Rechenleistung für einen KI-Job und sei es nur ein simpler Prompt bei ChatGPT verursacht damit einen wesentlich höheren Energiebedarf als eine reine Suchmaschinenabfrage. Jetzt kann man sagen, das sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Welten und in den Rechenzentren der Suchmaschinen gehen ja auch viel, viel mehr Anfragen jeden Tag ein. Das ist auch grundsätzlich richtig. Aber derzeit nutzen zum Beispiel die 200 Millionen Early User von OpenAI, das kann man viel oder wenig nennen, die generative KI oft zum Rumspielen oder verwechseln das Prompt mit einer Websuche. Bei unpräzisen Prompts werden dann immer wieder Nachfragen im Dialog nötig und am Ende stehen die Zahlen für sich. Eine normale Suchanfrage verursacht im Durchschnitt einen Energieverbrauch von ungefähr 0,3 Wattstunden. Auch das verursacht in der Summe angesichts der Flut der Suchanfragen immense Kosten und alleine bei Google einen Verbrauch von ca. 12 Terawattstunden an Energie. Trotzdem ist das Business, wie wir alle wissen, dank der Werbung noch hochprofitabel. Bei der KI steigen aber Energiebedarf und Kosten noch einmal erheblich. Im Userbetrieb verursacht ein Prompt des kostenlosen ChatGPT 3 zwischen 0,1 und 0,3 Kilowattstunden. Bei den komplexeren und leistungsfähigeren GPT-4-Varianten, die vor allem die Premium-User nutzen, kann ein Prompt sogar mehr als 0,3 Kilowattstunden verursachen. Also das Tausendfache einer Suchanfrage. Hinzu kommen noch der außergewöhnlich hohe Strombedarf beim Training der KI-Modelle. Für GPT-3, also ein Modell mit 175 Milliarden Parametern, sind Zahlen im Umlauf, die auf Megawattstunden für jeden einzelnen Tag schließen lassen. Insgesamt fast 1300 Megawattstunden während der ganzen Trainingsphase. Das ist der Jahresbedarf von hunderttausenden US-Haushalten. Wenn wir also KI-Rechenzentren betrachten und mit normalen Rechenzentren vergleichen, steigt der Energiebedarf um das bis zu 50-fache. Mal unabhängig davon, dass natürlich versucht wird, die Komplexität der LLMs und die Tokenanzahl bei Aufgaben zu senken und die GPUs stromsparender zu designen. Aber man sieht trotzdem, dass die großen Tech-Konzerne zwei Herausforderungen haben. Sie müssen perspektivisch ein KI-Geschäftsmodell finden, das nicht jeden Tag horrende Verluste beschert und das werden nicht 20-Dollar-Accounts für ChatGPT sein und sie brauchen vor allen Dingen verlässliche zusätzliche Stromkapazitäten im großen Stil. Und dieser Strom, der sollte dann natürlich preiswert sein und möglichst preisstabil. Und da kommt man natürlich schnell auf die Idee, selber zum Kraftwerkbetreiber zu werden.
Ja, wow, also das macht alles Sinn. Wenn ich jetzt Betreiber wäre, beziehungsweise Anbieter, dann würde ich da schon wirklich die Angst so ein bisschen im Nacken haben und mir denken, wow, bei den Verbrauchen, die du hier aufgezählt hast, funktioniert das ja anscheinend wirklich nur in USA. Mir kommen da sofort auch die Parallelen, wir hatten mal drüber geredet, zum Thema Mining und Kryptomining, da haben wir auch riesen Energiebedarf, aber hier scheint es ja noch gigantischer zu sein. Und wenn man dann so konkret, wie du es jetzt mal gemacht hast, die Zahlen betrachtet, dann wird einem durchweg immer klarer, dass zumindest in der generativen KI, die ja besonders hohe Energieaufwände mit sich zu bringen scheint, ein profitables Geschäftsmodell erstmal noch gar nicht in Sicht ist, geschweige denn davon abhängt, ob ich die besten und schlausten generativen Prozesse habe, sondern ob ich die günstigste Energie habe. Und das Absolut. Die jetzt bisher gewonnenen und oft sogar kostenlosen Nutzern, weil wir wissen ja, der Wettrennen ist ja erstmal Akquise von Testaccounts und dann Umwandlung in Subskription, dass dieses Modell dann vielleicht aus Marketing Kosten ganz gut funktioniert, aber die dann auch horrend werden. Und wie hoch soll das Marketing sein? Fragezeichen. Und gerade auch unter der Perspektive Europa oder noch genauer gesagt Deutschland zum KI-Land zu machen, da wird es dann noch kritischer, wenn wir das jetzt mal mit Energie verbinden. Also ich glaube mal, das Ganze dann nur irgendwie für Spielereien oder Prompts, die zur Optimierung von irgendwelchen lustigen Modellen im Moment dienen, schwierig. Also ich greife jetzt mal den Ball auf und versuche mal unsere Hörer und Hörer so ein bisschen an die zumindest bislang bekannten Pläne heranzuführen von den drei großen Tech-Giganten, die wir ja erwähnt hatten. Fangen wir mal mit Google an. Also Google hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 seinen gesamten Energiebedarf, und der ist gewaltig, aus kohlenstofffreien Quellen zu beziehen. Also 6 Jahre noch hin. Und das ist viel Arbeit, denn ein wesentlicher Baustein dieser Strategie ist die Erschließung kleiner modularer Kernreaktoren, sogenannte SMRs, als zuverlässige Stromquelle. Und diese SMRs könnten dann direkt an die Rechenzentren angeschlossen werden und auch diese Rechenzentren quasi betreiben, was zumindest laut Google Flexibilität, Versorgungssicherheit dann auch schafft und die Verluste gerade zum Thema Energieübertragung minimiert. Wir hatten das übrigens auch mal diskutiert, Strom im Norden mit Windkraftwerken und dann der große Energieverlust über den Transport. Herausforderung hier natürlich, Google investiert in dem Moment jetzt erstmal nicht nur in diese SMRs, sondern auch in alternative grüne Energiequellen wie Wind und Solar. Und die Herausforderung liegt hier natürlich in der Verfügbarkeit und Stabilität dieser Energien, wie es bei uns auch der Fall ist. Und man braucht immer auch Redundanz, sprich man braucht Backups und Speicherlösungen. Und da sieht Google jetzt in den SMRs zumindest eine konstant stabile Energiequelle, die ohne CO2-Emissionen funktioniert. Allerdings ist natürlich völlig unklar bislang, wie schnell SMR-Technologie in den USA und dann auch laut Google in Europa flächendeckend an diese Rechenzentren angedockt werden, dann auch sichergestellt werden kann, dass es hier in diesen doch jetzt noch sehr frühen Entwicklungsphasen weitergeht und nicht stecken bleibt. Etwas andere, eher kombinierte Strategie fährt Amazon. Die wollen einmal in dieser Dual-Strategie einen Mix aus SMRs und bestehenden traditionellen Atomkraftwerken. Amazon plant da ganz konkret in Pennsylvania ein Rechenzentrum zu betreiben, das vollständig mit Atomkraft versorgt wird. Und dieses Rechenzentrum ist eben dann in der Nähe eines bereits bestehenden Kernkraftwerkes angesiedelt, das im Moment die Leistung von ungefähr 2,5 Gigawattstunden hat. Und die Strategie gibt dann Amazon zum einen mal ein bisschen Erfahrung, aber auch ein Sicherheitsnetz, falls die SMR-Technologie nicht so schnell vorankommen sollte, wie er hofft. Dennoch alles nicht so einfach, denn die rasche Versorgung mit diesen großen Infrastrukturanpassungsmaßnahmen ist nicht gegeben, auch nicht in den USA. Und gleichzeitig kann die Nutzung solcher Anlagen dann auch den Energiebedarf zwar kurzfristig vollständig decken, aber langfristig brauchen wir hier natürlich das Thema Lösungen zur Strahlensicherheit, Entsorgung radioaktiven Abfällen. Es ist bislang überhaupt nicht groß auf der Agenda, zumindest findet es in den medialen Kontext noch nicht statt. Und da gerade Europa, die da doch eine deutlich angespanntere oder größere Aufmerksamkeit zu diesen Fragestellungen haben, sagt Amazon, müssen wir angesichts der strengen Regulierungen und auch breiter verbreiteten Skepsis gegenüber Atomkraft dennoch Lösungen finden und setzt weiterhin zumindest offiziell auf SMRs. Und last but not least Microsoft, die gehen ja schon fast noch einen Schritt weiter. Die planen das, was sie ankündigen, ein bereits stillgelegtes Atomkraftwerk, das sogenannte Three Mile Island in Pennsylvania, wieder zu aktivieren, um den Energiebedarf für seine KI-Rechenzentren zu decken. Und dieses Kraftwerk ist auch noch symbolträchtig, da es als Schauplatz des größten Nuklearunfalls in den USA in den 70er Jahren gegolten hat. Also Microsoft sieht hier allerdings keinen großen Grund zur Besorgnis, da die Anlage den Betrieb des Reaktors bereits Jahrzehnte bewältigt hat und dann auch Microsoft für die nötigen infrastrukturellen Änderungen finanziell aufkommen würde und sieht diese Wiederinbetriebnahme doch sehr wahrscheinlich und auch schnell und kostengünstig umzusetzen, um dann eben an Stromquellen exklusiv für die Microsoft-eigenen und damit ist übrigens dann auch OpenAI gemeint, Microsoft-eigenen ja, Installationen oder Modelle zu kommen. Und hier ist es natürlich auch viel Marketing. Microsoft sagt selber, die bestehenden Anlagen sind dann nicht so schnell zu reaktivieren, weil es schlichtweg umfangreiche Genehmigungsverfahren erfordert. Und dieses Three Mile Island ist dann auch noch neben dem symbolischen, gibt es auch praktische Risiken, die bis jetzt in Kombination mit der kumulierten Unfallgeschichte und den damit auch in den USA extrem sensiblen Sicherheitsbedenken, gerade mit den Personenkreisen rund um das Kraftwerk, noch nicht funktioniert. Und da will Microsoft ähnlich wie die beiden anderen Übergangslösungen schalten, die dann eben SMRs auch auf dem Radar haben, aber auch Wind und Solar. Also man sieht, alle drei Unternehmen investieren massiv in dieses Thema, nicht nur inhaltlich, sondern auch wirklich in die Umsetzung der Energie, weil sie wissen, dass der Energiebedarf ihrer KI-Technologien jetzt schon enorm ist und dass er noch deutlich mehr ansteigen wird im kompetitiven Umfeld. Die Amerikaner sehen da spannenderweise gar nicht mal Europa als großen Konkurrenten, sondern eher China, die ja extrem viele Atomkraftwerke in den letzten 5 bis 10 Jahren an den Start gebracht werden und ich glaube aktuell weitere 150 Atomkraftwerke in den nächsten 5 bis 10 Jahren planen. Das heißt, hier geht es um rasche Skalierung und im globalen Wettbewerb Bestand zu haben, damit eben zumindest die drei Giganten, das ist noch gar nicht mal Tesla oder wer auch immer noch auf den Markt kommen wird, eingepreist. Auch Meta ist da noch nicht drin. Also man sieht, der Kampf ist dort bereits in vollen Zügen und da sind wir hier in Europa zumindest noch in der Nachdenkphase und lesen noch die Bücher zum Thema KI und hoffentlich unser Buch. Also das ist eine ganz spannende Situation aktuell und vielleicht kannst du gerade mal, weil wir haben ja doch hier eine Historie auch in Deutschland zum Thema Atomkraftwerke und Atomkraftwerke, die rückgebaut wurden, abgebaut werden oder auch nicht mehr reparabel hergestellt werden können und auch die Geschichte jetzt eben zu dem Three Mile Island, da gibt es ja doch eine Awareness auch zu Unfällen.
Ja, das klingt ja erst einmal wirklich überzeugend, mehr Flexibilität, direkter Einsatz der kleinen Reaktoren auf oder am Rechenzentrumsgelände, kaum mehr Risiko für Überhitzung, behaupten zumindest die Entwickler, günstiger Strom ohne Abhängigkeiten oder Risiken durch die Zuleitung, die ja in den USA meist oberirdisch, ja auch dann immer den Naturgewalten ausgesetzt sind. Soweit klingt es erstmal gut. Kritiker bemängeln natürlich trotzdem Sicherheitsrisiken, die Sicherheitsmaßnahmen vielleicht reduziert sein könnten. Das könnte auch wieder Terroristen und Kriminelle einladen. Da gibt es in den USA schon einen ganz veritablen Streit und mittendrin ist die amerikanische Atomaufsichtsbehörde, die da ziemlich unter Druck ist. Ich frage mich nur, ob diese Small Modular Reactors oder die noch kleineren Mikroreaktoren rechtzeitig ausentwickelt und im großen Stil betriebsbereit sein werden, weil da hört man auch immer ganz unterschiedliche Einschätzungsszenarien dazu. Immerhin wollen ja, wie du gesagt hast, Google und Co. bis 2030 bzw. 2035 möglichst den gesamten Energiebedarf abdecken und da reden wir je Anbieter schnell von einer Leistungskapazität von 500 Megawatt. Dafür dürften eine Menge von diesen kleinen modularen Atomreaktoren benötigt werden. In Amazon spricht er sogar von einer Leistung von 960 Megawatt. Insofern passt es ins Bild, dass man eine Dualstrategie fährt. Das hast du ja auch schon angedeutet. Und vielleicht nochmal zu diesen Altkraftwerken oder auch den aktuell laufenden Großkraftwerken die zweite Säule in dieser Dualstrategie. Pennsylvania ist schon als Stichwort gefallen. Amazon hat dort ein 100% atomkraftbetriebenes Rechenzentrum mit in der Strategie. Das Rechenzentrum befindet sich, du hast es erwähnt, auf dem Gelände eines größeren klassischen Reaktors und so ein großer Reaktor hat eben dann schon gleich eine Kapazität von 2,5 Gigawatt. Und diese Investition, die würde ich genauso beurteilen, das ist ein Sicherheitsnetz bei diesen ehrgeizigen Zielen zur vollständigen Dekarbonisierung, wenn es denn da dann doch nicht mit den neuartigen Mini-Reaktoren so wie gewünscht klappt oder auf jeden Fall nicht schnell genug. Kommen wir also zu Microsoft. Und dieser stillgelegte Reaktor eines klassischen großen Atomkraftwerks, den wieder zu reaktivieren, ist natürlich in der Tat ein doppelter Hinsicht verwegener Plan. Das kann natürlich relativ schnell gehen, da es wohl keine größeren Probleme mit Genehmigungen gibt, wie man hört, und der Betrieb der Anlage wohl auch langfristig gesichert wäre. Three Mile Island heißt dieses Kraftwerk, auch das hast du eben erwähnt, und es ist aber trotzdem insofern pikant, als dieses Atomkraftwerk ja nicht nur der Schauplatz des größten Zwischenfalls in der US-Atomkraftgeschichte war, ein Unfall, der sich 1979 ereignete. Das Kraftwerk befindet sich auf einer Insel südlich von Harrisburg in Pennsylvania und es hatte zwei Reaktoren, in Unit 1 und Unit 2. Unit 1 wurde 1974 in Betrieb genommen, hatte eine Leistung von 800 Megawatt und Unit 2 wurde dann später in den 1970er Jahren gebaut, aber eben nach dem Unfall 1979, da war das eigentlich noch ganz jung, diese zweite Einheit auf der Anlage, der wurde es dauerhaft abgeschaltet. Und am 28. März 1979 ereignete sich doch dieser Kernschmelzunfall, der wie gesagt als der schwerste in der Geschichte der US-Kernenergie gilt. Und obwohl es zu keiner Freisetzung von größeren Mengen an Strahlung kam, führte der Vorfall da natürlich damals zu großer Besorgnis in ganzen benachbarten Gemeinden und Städten. Es wurde viel diskutiert über die Sicherheit von Atomkraftwerken. Jetzt haben wir viele Jahre später. Unit 1 blieb nach dem Unfall dennoch dann noch Jahrzehnte in Betrieb und wurde erst 2019 stillgelegt. Nicht wegen Sicherheitsbedenken, sondern aufgrund wirtschaftlicher Unrentabilität nach der politischen Entscheidung, Atomkraftwerke in der Region nicht weiter zu subventionieren. Das heißt, da sieht man auch mal, wie so eine Energiequelle dann doch auch wieder abhängt von Subventionen. Und genau diese Unit 1, die für den Betreiber damals unrentabel war, die will Microsoft jetzt wiederbeleben. Da scheinen also ganz andere kaufmännische Kriterien zu gelten. Alle Beteiligten sehen grundsätzlich keine Hürden der Reaktivierung, aber das ist natürlich erstmal eine Einschätzung. Bei uns hier in der Debatte in Deutschland wurde das ja ganz anders gesehen. Da gab es ja auch immer Vorschläge, dann doch wieder den Rücktritt vom Rücktritt nochmal zurückzunehmen und wieder zu reaktivieren. Und dann haben ja selbst die großen Betreiber wie Vattenfall alle gesagt, das ist nicht so einfach, ist sehr teuer, ist schwierig. Abschalten ist ein längerer Prozess, genauso das Wiederanschalten, das geht nicht auf Knopfdruck. Das sehen die Amerikaner, das sieht Microsoft anders. Aber angesichts dieses riesigen Energiehungers der Tech-Giganten geht das vermutlich auch nicht anders, als auch durchaus an herausfordernde Projekte ranzugehen. Und die immensen Kosten der derzeitigen Stromquellen, die scheinen dann diese Herausforderung und auch die Frage, wie profitabel ist das, die Frage der Kosten des Betriebs so eines alten, großen AKW unter einem anderen Licht erscheinen zu lassen, als bewältigbar und wirtschaftlich für Microsoft zumindest attraktiv. Insbesondere aber, um die Vorgaben für die Reduktion von Emissionen bis hin zur Klimaneutralität sicher und rechtzeitig erreichen zu können. Da schreckt dann auch nicht diese symbolträchtige Unfallgeschichte von Three Mile Island. Das Ganze macht natürlich hier aus unserer Perspektive auch ein wenig nachdenklich, ob große Rechenzentren in Europa oder speziell in Deutschland sich dann überhaupt ähnlich oder wettbewerbsfähig aufstellen können und wo diese massiven Kapazitäten rechtzeitig aus regenerativen Energiequellen, auf die wir ja setzen, realisiert werden sollen. Also da fehlt mir auch noch ein wenig die Fantasie.
Es ist natürlich ein Riesenthema, weil wir wissen ja alle, Deutschland, Atomausstieg. Jetzt das zu titulieren, verpasste Chance für die Zukunft der KI, ist natürlich sehr, sehr ketzerisch schon fast. Also so würde ich auch nicht argumentieren. Ich kann da schon die Schlagzeilen auch lesen, beziehungsweise das dann auch möglicherweise als Begründung lesen. Es ist, glaube ich, eine Kombination. Es wird irgendwann mal einen Energiemix geben, der eben in diesem beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie und gleichzeitig aber auch andere Energiefelder müssen da flexibel sein. Ich finde diese Mini AKWs, nenne ich sie mal, gar nicht so unspannend, allerdings natürlich mit Riesensicherheitsbedenken obendrauf. Also sind nicht unspannend, um genau die Spitzen abzufeiern. Und die große Frage wird sein, auch in Europa, lassen wir mal Deutschland jetzt mal beiseite, ob da nicht Länder wie Estland, Litauen, Polen, aber auch die Türkei zum Beispiel, die ja stark voranschreitet, da in dem Thema einfach sowas auch dann macht und möglicherweise eben diese Tech-Zentren zumindest als Rechenzentren auch als Standortvorteil für sich sieht. Also gerade, wir hatten ja darüber geredet, politisch zumindest wird ja KI im Moment auf jedem der Bundesländer als Top-Thema betrachtet und jedes Bundesland will zum Bundesland Nummer 1, KI-Land Nummer 1 in Deutschland werden und es geht viel Fördergeld rein, es werden viele neue Professorenstellen geschafft bei den Universitäten, es werden also viele KI-Expertinnen und Experten ausgebildet. Ja, es gibt festzuhalten, wir haben in Europa als Ganzes ein völlig geteiltes Meinungsbild. Wir haben unterschiedliche Strategien. Wir haben gerade in Europa, und da lesen wir auch immer wieder auch von Mistral als einer der großen europäischen AI-Hoffnungsträger. Die sind ja in Frankreich und Frankreich jetzt energiepolitisch, wissen wir, stark auf Atomkraft setzen. Auch der wichtigste Nuklearstromlieferant in Europa.
Aber eben auf die klassischen großen Anlagen.
Genau, klassische große Anlagen. Aber es ist zumindest mal sozusagen, das ist ja diese Mixstrategie, die ich erwähnt hatte, auch bei Amazon, dass man sich sozusagen da an die Nähe eines klassischen Betreibers setzt und dann auch die möglicherweise Kosten- oder Energieeffizienzthemen für den Transport ein bisschen auffängt. Aber diese Uneinigkeit, glaube ich, wird relativ schnell, das ist mal meine Prognose, Einzug halten in eine Diskussion auf EU-Ebene in Brüssel. Denn eins ist klar, wir haben unabhängig jetzt von allen anderen Themen, auch im Bereich KI ein Energiekostenthema, das die europäischen Unternehmen, auch wenn sie noch so viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer haben mit genialen und kongenialen Ideen, bald dann der entscheidende Wettbewerbsvorteil sein wird. Wie günstig ist diese Energie? Und wenn dann die US-Tech-Giganten dank eigener Atomstromversorgung oder möglicherweise auch Subvention, kann ich mir sehr gut vorstellen, in dem politischen Umfeld und zwar von beiden Lagern, diesen stabilen Zugang zu günstigstem Strom hat, dann müssen wir uns überlegen, wie wir da weitermachen. Ja, also das glaube ich, wird nochmal ein Riesenthema und ich würde auch vorschlagen, dass wir dieses Thema, wie leider so viele spannende Themen, die wir in unserer Tiny Talk Serie bereits besprochen haben, auch im Auge behalten. Denn hier geht's um einmal natürlich Klimathemen, aber auch um technische Themen, die jetzt schon fast da in so eine moralisch-ethische Dimension abgleiten. Und es ist mehr definitiv zu erwarten. Ich sehe Chancen für Europa, aber nur, wenn wir gemeinsam das Thema Innovation und ausgewogene Energiemix auf Länderebene über Europa auch umsetzen und nicht da wieder Alleingänge forcieren. Das ist so meine Einschätzung aktuell zumindest.
Ja, absolut. Und wir hatten ja sogar im letzten Bundestagswahlkampf ja den einen oder anderen Protagonisten, der diese SMRs auch wieder in den Ring geworfen hat. Und damals haben dann ja auch viele Wissenschaftler und Experten gesagt, dass das erstmal nur auf dem Papier eine Idee ist und wie lange sowas dauern kann, bis da überhaupt Betriebsgenehmigungen dafür da sind und dass das alles nur sehr theoretisch ist. Die Amerikaner sind da anscheinend optimistischer. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass vieles eine strategische Geschichte ist gegenüber auch dem Finanzmarkt, gegenüber Analysten. Es bleibt spannend, wer da nun recht hat. Ich habe heute erst wieder Experten gehört, die der Meinung waren, das steht noch völlig in den Sternen, ob solche SMRs wirklich betriebsbereit werden können. Aber vom Grund her glaube ich auch, da bin ich bei dir, dass wenn es jetzt um eine europäische Sichtweise geht, um die Frage geht, können wir uns gemeinsam doch nochmal eine Renaissance der Atomkraft vorstellen, dann werden es eher solche Modelle, als dass jetzt die klassischen Großanlagen gebaut werden, hinzukommen. Aber das ist vielleicht auch wirklich eine Sichtweise, die jetzt hier sehr stark deutsch geprägt ist, wo wir ja den Ausstieg in diversen Stufen vollzogen haben. Es bleibt, wie du das sagst, spannend zu beobachten. Wir bleiben dran. Wir hoffen, damit auch jetzt heute mit dieser Episode ein bisschen rübergebracht zu haben, diesen Zusammenhang zwischen zwischen KI und Energiebedarf. Das gilt natürlich grundsätzlich genauso auch für klassische Rechenzentren. Ich glaube, da ist auch den wenigsten bewusst, wenn sie tagtäglich im Büro oder auch zu Hause zigmal den Kollegen Google benutzen, Abfragen machen, was das eigentlich hinter den Kulissen für einen Energieverbrauch und damit auch für Kosten verursacht. Und vielleicht kann man damit auch ein bisschen sorgsamer umgehen. Und ich sage jetzt einfach mal zum Schluss, die schlechteste Idee wäre es, jetzt mit ChatGPT zu sprechen, einen Prompt zu machen und zu sagen, hallo ChatGPT, liste mir doch mal 10 Möglichkeiten auf, wie ich zu Hause Energie einsparen kann.
Absolut.
Also in dem Sinne, eine schöne Woche wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie uns alle ein wenig Energie sparen. Wir werden sie noch brauchen für die KI-Zukunft. Dann hoffen wir und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.